Das ist so spannend, die Bilder heraus.
So, hallo, herzlich willkommen zum Vortrag über die Beast Arena. Das ist jetzt ein etwas Neues. Und zwar ein, ja, vielleicht der Start eines neuen Wettbewerbs beim VCF. Und zwar ausgehend aus einer Entwicklung von der Hochschule Augsburg. Dort haben Studenten in einem Semesterprojekt eine, ja, sag ich mal, eine virtuelle Landschaft gemacht, in der virtuelle kleine Biester leben. Und diese Biester werden von Programmen gesteuert, die sich mit dem Server verbinden. Ich sage das jetzt ganz laienhaft, weil ich bin nicht da direkt involviert in der Programmierung. Das werden gleich die Kollegen hier direkt erklären, wie das so technisch läuft. Das Spannende dabei ist, dass die Idee sehr simpel ist und auch die Implementierung, das heißt das Protokoll, was zu den Servern und den Clients gesprochen wird, so simpel ist, dass man sich das auch vorstellen kann auf ganz alten Geräten, wie wir die draußen stehen haben. Also Homecomputer mit vielleicht nur 16 KB Hauptspeicher oder so. Und unsere Idee, das heißt von Hans, von Thorsten Schüler und von mir war, diese Idee als Wettbewerb anzubieten auf dem nächsten VCFE. Das heißt, dieses Jahr stellen wir die Idee vor. Im Laufe des Jahres wird es weitere Dokumentation dazu auf einer speziellen Webseite geben. Diese Webseite wird auf der VCFE-Webseite auch noch verlinkt. Und dann fürs nächste Jahr gibt es einen Wettbewerb, wo Teilnehmer ihre eigenen Agenten, ihre eigenen Biester mit in die Arena schicken können. Und die kämpfen dann oder arbeiten gegeneinander in dieser Arena. Wie das genau geht, werden wir gleich hören. Und es wäre ja schön zu sehen dann, wie gut oder wie schlecht sich bestimmte Algorithmen auswirken. Ja? Also wenn wir dann sehen, dass dann ein C64 mit dem 50.2 eine Sparkstation sieht, dann war der Algorithmus beim C64 halt besser. Und ja, solche Spielereien würden wir uns freuen. Das Ganze riecht nach ganz, ganz viel Spaß. Und unheilige Worte übergebe ich jetzt an die Kollegen, die das vorstellen werden, die Regeln vorstellen werden und auch eine Demo zeigen. Bitteschön.
Ja, hallo zusammen. Vielleicht kurze Vorstellung. Ich bin der Michael Liebert.
Und der Samuel Seifer.
Ja, Maximilian Körb. Und unser Team besteht eigentlich auch noch aus zwei weiteren, die heute leider nicht da sein können. Genau.
Michi, denkst du auch? Ich fange an. Ja, wie gesagt, ich bin der Samuel Seifer und meine Aufgabe bei dem Projekt war hauptsächlich die GUI-Programmierung. Und ja, in der Spiellogik habe ich auch mitgewirkt und auch ein eigenes Beast programmiert. Genau. Das ist der Inhalt unserer Präsentation. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was über die Spielregeln erklären, wie sich das alles so zusammensetzt. Und der Michael wird dann das Protokoll an den Server übernehmen und der Maximilian wird sich dann mit der Demo beschäftigen, wo das dann alles ein bisschen anschaulicher wird noch. Ja, das Spielfeld, in dem sich die ganzen Biester aufhalten, ist über die Config-Datei größenmäßig einstellbar. Besteht aus einem zweidimensionalen Array und hier ist jetzt mal die Beispielgröße 26x26 angegeben. Da werden dann vor Spielbeginn alle Biester, die sich angemeldet haben, also alle Clients, in der Welt verteilt. Und zusätzlich wird dann Futter, was die Biester essen können, da komme ich später drauf, was das bringt, noch in der Welt verteilt. Und zwar genau dreimal so viel Futter, wie am Anfang Biester sich angemeldet haben, dass eben genügend Futter da ist. Das ist ein rundenbasiertes Spiel, das heißt, jedes Biest kommt nacheinander dran und kann sich dann eben bewegen und Futter essen bzw. Gegen andere Biester kämpfen. Genau, das war jetzt die Serveransicht. Jetzt kommt die Client-Sicht, was man also als Client, der sich anmeldet, dann vom Server zurückbekommt. Das sieht dann grafisch dargestellt ungefähr so aus. Das ist der Umkreis des Biestes, 5x5 Felder. Das Biest sitzt immer in der Mitte. Und ja, die Felder werden eben mit den ASCII-Werten der Nummerierung der Felder angegeben. Das heißt also, wenn das Biest auf 12 sitzt, das sitzt immer in der Mitte, und auf 2 laufen will, dann gibt es als Destination, also als Zielkoordinate auch die 2 an den Server. Ja, es gibt Felder, wo man nicht hinlaufen kann, die sind jetzt hier rot markiert. Dadurch bleiben eben nur diese freien Felder übrig als gültige Zielkoordinaten. Wenn man eine andere Koordinate, zum Beispiel 1, an den Server schickt, bleibt man einfach stehen, weil es dann kein gültiger Zug ist dann. So, dann gibt es natürlich auch irgendwas, was man dafür investieren muss, um zu laufen. Wie gesagt, das Biest sitzt in der Mitte, das ist hier das B dargestellt. Die Anfangsenergie, die man als Biest hat, ist auch per Config-Datei regelbar. Ich habe jetzt hier mal 30 angenommen. Und das Biest kann eben laufen. Es gibt zum einen vertikale und horizontale normale Bewegungen, das heißt ein Feld laufen. Das sind die Energiekosten 2, also von 30 angefangenen werden dann 2 abgezogen. Dann gibt es die diagonalen, einfeldigen Bewegungen, die kosten 3 Energieeinheiten. Und dann gibt es die speziellen Sprints noch, die kosten im vertikalen und horizontalen Bereich 5 Energiekosten und im diagonalen werden dann 7 abgezogen. Da muss man sich dann, also das ist dann schon ein bisschen taktisch, weil man sich dann eben überlegen muss, ob sich das eventuell nicht lohnt zu sprinten. Da komme ich aber später noch drauf. Dann gibt es noch den speziellen Move Verstecken, da wird dann ein Fragezeichen als Destination gesendet und dann versteckt sich das Biest. Die anderen Biester, also die anderen Clients können zwar dann in ihrem String, der zurückkommt, noch sehen, dass da ein Biest sitzt, aber wissen nicht, ob es größer oder kleiner ist. Und das ist auch noch wichtig, da komme ich auch gleich drauf. So, da ist nochmal die Übersicht, wie viel jeweils die Bewegungskosten sind. So, und beim Sprinten ist noch wichtig zu wissen, dass man diesen Move nur alle 4 Runden ausführen darf. Das heißt, wenn man die Sprintzielkoordinate zurückgibt und man aber nicht diese 4 Runden gewartet hat, um zu sprinten, dann bleibt man auch einfach stehen, weil es dann auch in die nicht gültigen Bewegungen fällt. Ja. Dann gibt es Essen. Wie gesagt, sie ist Schnitzel dargestellt, ist auch aus unserer kleinen GUI rausgenommen. Das Biest kann jetzt quasi schräg diagonal nach links oben laufen und das Futter konsumieren. Und dann, was man noch konsumieren kann, sind kleinere Biester. Das heißt, wenn ein Biest in seiner Umgebung, das es sehen kann, auf ein kleineres Biest trifft, heißt das, dass das weniger Energie hat als man selber und das kann man dann essen. Und bekommt dann die Energie von dem Biest auf seine eigene Energie draufgerechnet. Und wenn man Futter konsumiert, dann gibt es eben 5 Energieeinheiten extra drauf. Und da ist jetzt eben zum Beispiel noch, was ich vorher gesagt habe mit dem Sprinten, was manchmal nicht klug ist. Wenn jetzt ein Futter zum Beispiel hier liegen wird auf einer Sprintkoordinate, kostet es ja 5 Energieeinheiten, um auf das Feld zu kommen. Das Futter selber gibt aber auch wieder bloß 5 Energieeinheiten drauf. Das heißt, man bleibt bei 0 stehen. Und hier wird man sogar 2 verlieren. Das heißt, das ist dann so eine Sache, ob sich das lohnt, dahin zu sprinten oder nicht. Das kann man sich hier dann selber überlegen. Ja, das war's. Jetzt. Die habe ich mitgemacht.
Achso, okay.
Achso, das ist auch noch Spielregeln.
Ja, egal.
Gut. Ja, es ist eigentlich eh nur noch nochmal so textuell zusammengefasst, was ich jetzt gesagt habe. Genau.
Also die.
Ja.
Wenn man dann ein Biest zieht auf der Karte und angreifen will, dann gibt es eben diese 3 Fälle. Entweder ist das angegriffene Biest stärker, dann war es eine schlechte Idee anzugreifen, weil man dann konsumiert wird. Anders sieht es aus, wenn es weniger Energie hat oder gleich viel als das eigene Biest, dann besiegt man quasi das andere Biest. Dann geht es jetzt weiter mit der Kommunikation zwischen Client und Server. rechter Client, der schickt zur Anmeldung einen bestimmten String an den Server und bekommt dann, wenn die Anmeldung geklappt hat, eine Kennung zurück, also den Beast-Namen, unter dem er dann später auch auf dem Server in der Karte erkennbar ist. Dann, wenn dann alle Biester angemeldet sind, dann läuft das Spiel los und es wird immer wieder dieser Belegestring hier zum Client geschickt und er hat dann eben eine bestimmte Zeitberechnungen zu machen, ich glaube 5 Sekunden,
ja.
und muss dann die Zieladresse oder Koordinate zurückschicken. Und das wird wiederholt, bis am Schluss nur noch ein Biest übrig bleibt. Mögliche Client-Anfragen sehen wir hier. Anmeldung möglich kann man zuerst mal fragen, kommt dann Ja oder Nein zurück. Immer mit einem Add abgeschlossen, damit man weiß, wann der Client fertig ist mit Nachrichten senden, mit dem TCP-Protokoll was zu tun. Dann Anmeldung, Ausrufezeichen, eben wie vorhin erzählt, wo dann die Kennung zurückkommt. Entweder wird zum Beispiel C, das wäre dann das dritte Biest, oder Fehler kommt zurück, wenn das Spiel bereits läuft, weil dann ist natürlich keine Anmeldung mehr möglich. Weltgröße kann man fragen, die kann man aber erst fragen, wenn das Spiel läuft, weil davor ist noch nicht klar, wie viele sich da anmelden und dann wird aus der Anzahl der angemeldeten Biestern berechnet, wie groß die Welt erstellt wird. Spielbeginn haben wir noch. Da wird momentan ein bestimmter String zurückgeliefert, der die Startzeit beinhaltet. Da ist nur die Überlegung, das auf einen Delta zu ändern, also dass die Restlaufzeit oder die Wartezeit bis zum Spielbeginn zurückgegeben wird. Und bei allen anderen Fragen, da kommt ein Fehler zurück, weil das hier alle möglichen Anfragen sind. Dann der String, der zum Client geschickt wird, der beinhaltet eins dieser Zeichen hier. Einmal der Stand für Futter, kleiner Zeichen für ein schwächeres Biest, größer für ein größeres, gleich stark ist gleich, Fragezeichen, wenn es sich versteckt hat und ein Punkt, wenn ein Feld leer ist, also da kann man dann ohne Gefahr hingehen. Ein Spielzug sieht dann konkret so aus, der ist dreigeteilt, einmal haben wir vorne die Energie des Biests, also der Server schickt dieses String zum Client, vorne die Energie, dann das Environment haben wir es genannt, das ist das Umfeld und mit den 5x5, also 25 Positionen. Und Last World State heißt, nach 10 Runden wird der Zustand der Welt vor 10 Runden angezeigt und dann nach jeder Runde immer wieder der Zustand, der vor 10 Runden gültig war, sodass man die Welt auch visualisieren kann. Das sehen wir später dann noch bei unserem Client, ist aber für den Wettbewerb wahrscheinlich weniger wichtig.
Die Kühe.
Genau. Hier ein Beispielstring, ich weiß nicht, kann man den Semikolon hinten erkennen? Okay, also vorne hat es unser Biest jetzt gerade 59 Energieeinheiten, dann kommt der Environment String bis zu dem Semikolon. Hier sehen wir zwei leere Felder, also links oben, wenn man sich nochmal die 5x5 Matrix zurückdenkt. Danach kommt ein Futter, dann wieder ein leeres Feld, wieder Futter. Hier haben wir ein größeres Biest und das ist unsere eigene Position, also wir wären jetzt in dem Fall das Biest A. Und hier kommt, wie oben gezeigt, der Zustand vor 10 Runden ist dann je nach Spielfeldgröße entweder nur so groß wie hier oder wenn vielleicht 10 oder 15 Biester geführt sind, dann kann das schon mal sehr lang werden. Und zum Schluss wieder das Add, um die Nachricht zu beenden. Der Client hat dann eben Zeit, die Zielposition auszurechnen und schickt sie dann einfach als eine Zahl zurück zum Server.
Aber auch als ASCII, oder?
Ja, genau, ASCII. Beim Server haben wir im Prinzip zwei Phasen. Einmal zu Beginn werden Anmeldungen angenommen, also TCP-Verbindungen erstmal angenommen und dann durch das Anmelden Ausrufezeichen werden dann die Biester registriert. Und nach einer bestimmten Zeit ist variabel und in einer Config-Datei einzustellen. Da geht es dann über in die Spielphase hier. Und wenn man das sich als Nassi-Schneidermann-Diagramm zum Beispiel vorstellt, haben wir dann hier die Runden, die auch durch eine Variable begrenzbar sind. Und dann werden nach und nach die Spieler dazu aufgerufen, über den Bewegestring ihren Spielzug mitzuteilen. Und in dieser Zeit, also nachdem ein Client seine Anfrage, seinen Bewegestring bekommen hat, wird es ihm erlaubt, beliebige Anfragen auf einen Server zu stellen, zum Beispiel die Weltgröße. Ja, und dann wollen wir das gleich mal praktisch vorführen.
Also mal grundsätzlich zum Server. Also wir haben unseren Server jetzt über ein kleines Cursus-Add-on visualisiert, das Ganze als Ruhebit und läuft auf jeder Unix-Stelle. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel in der Mitte Spielfeld und da haben wir hier noch ein paar zusätzliche Sachen, die man jetzt als Client nicht abfragen kann. Man kann zum Beispiel sich hier diverse Daten von den Biestern, was sie bisher gemacht haben, wie sie sich verhalten haben, abrufen. Rechts sehen wir ein Ranking. Und das ist jetzt mal so zwei Bots quasi, die gegeneinander spielen, auf einem relativ kleinen Feld. Genau. So sieht unser Server aus. Und wir können das Ganze auch nochmal mit den Client demonstrieren. Also hier sind die Client-Strings, die können wir uns nachher nochmal auf den Client anschauen.
Ja, also es gibt ja auch einen Wraparound, also wenn dies hier rausläuft, dann gehst du drüben wieder rein.
Das Essen wird immer neu generiert, oder?
Genau, nach jeder Runde, oder?
Nach jedem Zug.
Nach jedem Zug wird geschaut, ob es Zeit wäre, neues Futter zu legen. Wir zählen das mit, wie viele pro Runde schon gelegt wurden. Und dann kann es plötzlich erscheinen.
Also es regnet kontinuierlich nach jedem Zug runter, damit kein Biest irgendwie benachteiligt wird. Das ist zum Beispiel, dass der Letzte dann den kompletten Regen abkriegt. Und es ist einfach abhängig von der Weltgröße, wie viel Futter runterregnet, dass es nie zum Überangebot kommt und auch niemand verhungern muss.
Das Futter ist zufällig.
Genau, das wird zufällig auf die Welt runtergeregnet und es kann auch passieren, dass man zum Beispiel Futter auf den Kopf bekommt, dann hat man Glück gehabt, dann kriegt man Futter dagegen gleich.
Wobei man schon dazu sagen muss, dass zum Ende des Spiels die Futterauswahl überkapazitiert ist, aber das ist über die Speck, also konnten wir jetzt nicht so wirklich was dafür. Das war halt irgendwie eine spezifizierte Anzahl, die pro Biest pro Runde runterregnen muss und das ja, wurde zum Ende hin ziemlich viel. Weil eben nicht, also die Spezifikation ist eben so, dass jede Runde pro angemeldetes Biest Futter geregnet wird und die toten Biester nicht abgezogen werden. Das heißt, am Ende regnet immer noch genauso viel Futter wie am Anfang, aber es sind weniger Biester da, die es essen können. Deswegen ist das Angebot am Schluss ziemlich groß.
Ist die Energiezahl ein 4-Byte-Integer?
Nein,
das ist normal. Das ist ein
String. Ein String über den Server.
Energieeinheiten, wie stark ein Biest werden kann.
So. Theoretisch.
Ja, okay.
Genau. Also wir haben auch, es gibt auch einen Runden-Cap quasi. Das ist, kann man auch einstellen, quasi, dass maximal 100 Runden gespielt werden, weil das haben wir auch gemerkt, weil je komplexer diese Beast-Intelligenzen wurden, also das kann dann auch quasi zu so einem Live-Log sozusagen kommen, dass die immer perfekt voneinander weglaufen. Dann gibt es einfach, wer effektiver sich ernährt und am Schluss mehr Futter hat, gewinnt dann das Spiel. Also dann sagen wir, nach 100 Runden hat der mit am meisten Futter gewonnen.
Das Environment 5x5 ist auch überlappend, wenn ich oben und weg stehe, da ist
genau,
in der Koordinate 1,1 stehe, dann sehe ich.
Also Sie sehen quasi dann unten.
Genau.
Ja.
Also was wir jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht haben, ist, dass wir über diese Runden, diese Weltsituation von vor 10 Runden da irgendwelche Informationen rausziehen und irgendwie Annahmen treffen auf Positionen von irgendwelchen Biestern. Also kann man noch machen vielleicht, haben wir jetzt noch nicht gemacht. Hier sehen wir zum Beispiel, das ist unser Config-File, was wir alles einstellen können. Da können wir einfach zum Beispiel Networking an und aus, ob man es auf dem Localhost spielen will oder einfach, sobald Networking an ist, muss man sich über SSL anmelden. Dann diverse Logging-Sachen, dann haben wir die Visualisierung, die kann man vielleicht auch ausschalten, um auf älteren Maschinen irgendwie Performance zu sparen. Genau, und sonst anscheinend hier noch spielspezifische Einstellungen. So, hier sehen wir das Ganze jetzt nochmal aus einem Konsolen-Client, der an einem Spiel teilnimmt. Der hat jetzt hat er sich angemeldet, dann hat er seine Startzeit gekriegt, Anmeldung möglich ja, Username A, und hier kriegt er jetzt schon seine Umgebungen mit sich in der Mitte. Und hier haben wir eben die Return Values von seiner Move-Methode, die er an den Server zurückgibt. Genau, und jetzt bewegt er sich. Und jetzt sollte dann irgendwann in der 10. Runde sehen wir jetzt, hier kriegt er schon die erste Welt von vor 10 Runden mitgeliefert. Und jetzt ist es Ende. Am Schluss kriegt man, wenn das Spiel zu Ende ist, kriegt man nochmal die kompletten fehlenden 10 Runden quasi. Es kommt, um den kompletten Spielverlauf analysieren zu können oder visualisieren zu können.
Und wir sehen jetzt, unser Bild hat gewonnen, weil die Energie noch 77 ist und entweder die Maximalrundenanzahl erreicht wurde oder die anderen alle besiegt wurden. Und nachdem davor die Energie bei 42 war, ist es klar, wir haben jemanden gefressen und dann waren wir der letzte übrige.
Richtig.
Die Auswertung, ob gefressen wird, erfolgt erst nach der Bewegung.
Nee, vor. Also du bist.
Wenn ich mit einem anderen Monster, das eine Energie mehr hat als ich, auf einem Feld zusammenstoße, nachdem ich gesprintet bin, andersrum, den der andere gesprintet hat, hätte ich ja dann mehr Energie als der andere.
Der Kampfvergleich, der findet vor der Abrechnung der Bewegekosten statt. Heißt prinzipiell, wenn ein Biest mit 19 Energie eins mit 18 angreift, was drei Felder weg ist, gewinnt trotzdem der Angreifer.
Also ich kann nicht in eine Falle laufen dadurch.
Nein, also es kann nicht passieren, dass man ein vorher größeres Biest angreift und dann stirbt, weil man zu viel Kosten gezahlt hat fürs Bewegen.
Okay. Bei gleichen gewinnt der Angreifer.
Ja.
Wenn sich beide gleichzeitig auf ein Feld bewegen, wer ist dann Angreifer?
Das geht eben nicht, weil es im Runden passiert ist.
Also wir haben.
Es wird nach jeder Runde geschaut, ob jemand gefressen wurde.
Also wer sich als erstes anmeldet, ist Beast A, der wird halt von oben runtergegangen. Als erste kriegt das erste Beast seine Bewegeaufforderung, kriegt seine Umgebung, kann sich bewegen und dann kriegt, erst nachdem die Bewegung abgeschlossen ist, kriegt der zweite Client das neue Environment und kann darauf reagieren.
Also man kann nicht gezielt ein anderes Beast fressen, sondern das passiert per Zufall.
Nein, man kann gezielt.
Auf jeden Fall. Wenn es rundenbasiert ist, der andere macht auch einen Move und dann steht er zur Rundenauswertung.
Ja, also das ist
jeder Move einzeln. Es gibt
keine große Runde, wo alle ihre Moves machen und dann die Runde abgewickelt wird, sondern es wird nacheinander quasi. So gesehen hat derjenige einen kleinen Vorteil. Aber wir haben zum Beispiel die Biester werden am Anfang so platziert, dass in der ersten Runde keiner den anderen fressen kann. Also es kann nicht passieren, dass man in der ersten Runde gefressen wird, nur weil man sich als Dritter angemeldet hat und nicht als Erster. Gut, jetzt können wir nochmal unsere Client-Animation zeigen, wie wir das Ganze dann interpretiert haben. Das Ganze ist über eine Qt-GUI realisiert worden. Hier kann man sich aussuchen, zum Beispiel das Random Beast ist einfach nur, das war das erste Beast, nur um die Funktionalität zu testen, das sucht sich aus, wo es hingeht. Und da ist er. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch die Felder ausgegraut, wo wir nicht hin können. Jetzt ist er gesprintet, jetzt sehen wir alle außenrum alles ausgegraut, weil wir gerade uns im Sprint-Cooldown befinden quasi. Und er tupft jetzt hier durch die Gegend. Und jetzt wurde gefressen. Jetzt haben wir hier einfach nur noch als Verlierer quasi noch die Visualisierung, wir hatten nur zwei Biester drin, aber jetzt haben wir noch die Visualisierung von dem kompletten Spielverlauf, was wir uns jetzt hier noch anschauen können. Wie sich die ganzen bewegt haben. Ja. Hier haben wir unsere Server, das hier ist noch quasi ein Relikt aus unserem Projektteam, weil jedes Team in Programmieren hatte einen Server. Und da konnte man es eben anmelden und hier kann man manuell eigene Server hinzufügen. Ja, das Ganze kann man auch manuell spielen. Also dieses die Zeit, wie lange dem Client Zeit gegeben wird, sich für ein Spiel zu registrieren, kann man einstellen. Also es wird ein neues Spiel initialisiert, quasi sobald sich der erste Client anmeldet, dann hat man x Zeit, dass sich die ganzen Clients, die mitspielen wollen, noch anmelden können. Und dann geht's los. Oder nicht. Genau, dann müssen wir das spielen. So, jetzt sehe ich da zum Beispiel den kleineren und den fresse ich jetzt. Weg über.
Jetzt könnten wir eigentlich wieder, aber es geht leider nicht, weil wir schon gesprintet sind.
Genau. Also genau, und der Plan ist unseren Server, genauso wie die kleinen GUI, also die wollen wir einfach Open Source zur Verfügung stellen, da kann sich jeder das Ganze dann anschauen.
Jetzt haben Sie während dem Spiel noch die Welt vor 10 Runden anzeigen lassen.
Ja, ich denke, dass diese 5 Sekunden Reaktionszeit dann doch Möglichkeit bieten, das auch auf nicht allzu schnellen Geräten zu realisieren.
Also die Reaktionszeit ist limitiert, oder?
Die kann man einstellen. Also man hat in der Config eine Möglichkeit, einfach zu sagen, wie viele Sekunden dem Client Zeit gegeben wird, auf den Regel-Request zu antworten. Und währenddessen, was er mit der Environment anstellt, ist ihm überlassen.
Was wird passiert, wenn der Client nicht antwortet?
Dann bleibt er sitzen.
Okay, also er wird nicht rausgeschmissen.
Nein. Nee. Aber sitzen bleiben kostet auch Energie.
Eins, stimmt, das habe ich vorher vergessen zu sagen. Also wenn man einfach sitzen bleibt, dann kostet es auch Energie.
Für den Wettbewerb nächstes Jahr bzw. übernächstes Jahr werden wir wahrscheinlich verschiedene Zeiteinstellungen vorgeben. Also wenn einer hier mit einem, was weiß ich, 12 Fernhyper sonst was Rechner daherkommt, dann kriegt er eine halbe Sekunde eine Sense. Und wenn einer mit einem ZX81 Slow-Mode daherkommt, dann kann man ihn in einer 10-Sekunden-Klasse auch spielen lassen. Und dann nur die Klassen gegeneinander anhand dieser Spielzeiteinschränkung. Wobei wir dann, je mehr Zeit sie kriegen, desto langsamer der Rechner kann man bloß zulassen. Ja, weil es hat natürlich keinen Sinn, den Superrechner in der 10-Sekunden-Klasse spielen zu lassen. Da müssen wir uns aber an der Stelle noch ein Punktesystem überlegen und da sind wir auch für Vorschläge offen.
Also unsere GUI hat hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, jetzt mal dem Client die ganze Schnittstelle abzunehmen und einfach mal die eigene Implementation über unseren Client laufen zu lassen. Der wird einfach immer nur mit einem Methodenaufruf angesteuert und dann kann man sich das vorerst vereinfachen. Genau.
Ja.
Gibt es noch weitere Fragen?
Was musst du verstecken? Verstecken
2,
oder? 2. Aber wie gesagt, man ist schon noch sichtbar für andere Biester, aber die wissen nicht, ob man größer oder kleiner ist. Und dadurch ist man so zum Teil geschützt. Man kann natürlich dann auch...
Und die konkrete Hardware, die ist sich dann über serielle Schnittstellen gehalten.
Ja.
Ja, das ist, da existiert jetzt schon eine Bridge von seriell nach TCP/IP. Das heißt, für Betriebssysteme, für Rechner, die keine TCP/IP-Schnittstelle haben, können wir eine serielle Schnittstelle mit dem Server kommunizieren. Das wäre dann noch feiner und so wie auch der Server und zum Beispiel Client wird es auch mal Open Source geben zum Runterladen, dass man das ins eigene Kämmerlein schon mal ausprobieren kann und dann sozusagen die eigenprogrammierten Biester dann mitbringen kann nächstes Jahr und übernächstes Jahr und die dann in der Arena gegen andere anklicken.
Beziehungsweise wir hoffen auch, dass wir es schaffen, vielleicht Server dauerhaft laufen zu lassen, sodass man die über das ganze Jahr als Testserver nutzen kann. Das ist ja jetzt erst einmal, fürs nächste halbe Jahr haben wir ja Definition-Phase. Wir tun also erst einmal noch Vorschläge zusammensammeln, die Ideen zusammensammeln, schauen, dass das Ganze praktikabel ist. Und dann werden die Specs veröffentlicht, die endgültigen, an denen dann der Wettbewerb stattfindet. Weil was wir nicht haben wollen, ist, dass wir jetzt mit Sachen, die zwar im kleinen Kreis funktioniert haben, rausgehen und wenn wir dann in der Breite sind, fallen wir voll auf die Schnauze. Ja, das wäre ein klassisches IT-Projekt. Aber wir verdienen daran nichts, wir wollen Spaß haben, deswegen sind wir sorgfältiger. Als normaler, wie heißt das, Consultant, wäre ich ja schließlich dafür bezahlt, dass ich meine eigenen Fehler noch in die Länge ziehe.
Also wenn ihr öffentlichiert, das soll mehr in die Authentifizierung und so weiter vielleicht noch investieren und nicht, dass jeder...
Ja, also es steht der Plan quasi, dass man sich dem Server gegenüber wirklich als Individuum registrieren kann und dass man quasi nicht nur eine Nummer ist, sondern quasi einen Account hat und dass man da auch so ein bisschen so ein Scoring...
Ja, eine der Ideen an der Stelle ist, eine Liste zu machen, die ähnlich wie die Elo-Liste beim Schachspiel funktioniert, wo einzelne Biester sich Punkte erspielen und wo dann die Biester, die gegeneinander spielen, anhand ihrer Punkte neue Punkte gewinnen oder verlieren können. Das heißt, wenn einer mit 5 Punkten gegen einer mit 2000 Punkten spielt und gewinnt, dann kriegt er eine wesentlich höhere Menge Punkte, als wenn einer mit 1999 Punkten gegen einen mit 2000 Punkten spielt. Aber das ist alles noch offen und eben für diese Definitionsphase im nächsten halben Jahr. Und da sind wir auch froh, also ich spreche jetzt einfach für euch, da sind wir froh, wenn möglichst viele Ideen herkommen. Es gibt keine Idee dafür, die zu doof ist. Weil eine Idee nicht machen, können wir immer noch. Aber die Idee überhaupt nicht sehen, ist scheiße. Ja? Und die Webseite ist ja in der Mache. Das heißt, wenn die in den nächsten Wochen online geht, dann wird da auch ein Weg sein, Ideen einzutragen, beziehungsweise sich auch auf die Mailingliste zu hängen. Im Moment haben wir eine Mailingliste und ich denke mal, das wird auch reichen. Falls wir tatsächlich hier überrannt werden, 500.000 Programmierer aus Indien wollen auch mitmachen, dann müssen wir vielleicht 2 Listen machen, einen für die Inder und einen für uns.
Ich finde die Regel genial. Seid ihr darauf gekommen, dass das Regelwerk ist? Das ist eure Entwicklung oder hat es da Vorlage gegeben?
Das war eine Vorgabe von unserem Professor, Professor Rösch in Augsburg. Und im Rahmen vom dritten Semester Programmieren war die Aufgabe, eben dieses Spiel zu realisieren. Und da haben wir uns dann wöchentlich getroffen und die Weiterentwicklungen präsentiert. Also wir 5 haben das dem Professor immer präsentiert und dann. Ja, plus ja. Das war's.
Am Anfang war es noch ein bisschen trivialer, da waren es ein 3x3 Umgebungsfeld, aber da gab es ein paar Situationen, wo man einfach verloren hat und nicht wusste warum. Deswegen haben wir das Ganze dann nochmal mit Nachschlag und Herab ein bisschen verändert.
Also an der Stelle sind da auch neue Regelideen denkbar. Was weiß ich, es gibt mal kein Schnitzel, sondern ein paniertes Schnitzel, was runterfällt. Und wer es hat, kann einmal 6x6 Felder sehen oder sowas. Ja. Theoretisch denkbar, müssen wir schauen, ob es irgendeine gute Idee gibt und dann auch jemand gibt natürlich, der es realisieren will. Weil wie bei jedem Open Source Projekt, gute Ideen gibt es, aber es braucht auch einen guten Programmierer.
Gibt es sonst noch Fragen?
Gibt es zum Beispiel für einen Biest den Programmtext
hierfür? Da könnte ich mir sicher ein. Also wir haben jetzt in unserem Team insgesamt 3 entwickelt, also das waren 2, der Samuel hat 1 gemacht und der Nikolai, der ist leider nicht da. Und da aus dem haben wir dann quasi die besten Teile zu unserem Team-Beast zusammen gemacht. Die sind alle in Python geschrieben. Um quasi die grobe Funktionalität immer veranschaulichen zu können, denke ich, werden wir auch mal ein Biest dann mit hochladen mit dem kompletten.
Schön
kompliziert. Ja, genau. Also das wäre jetzt die einfachste Variante des Zufallsbiest. Wir haben oben die Bewege-Methode, die einen String reinbekommt, eben diesen einen String. Und der wird dann zerlegt mit so einem Split-Befehl und dann ja, in ein paar Variablen gespeichert. Man könnte es dann weiter verarbeiten, aber das wird jetzt beim Zufallsbeast nicht gemacht, sondern wir haben hier eine Random-Choice-Methode, wo aus den möglichen Spielzügen einfach zufällig einer ausgewählt wird und der wird dann returned und das war's dann schon. Das ist, soweit es geht, gekapselt. Also wir haben einen Beast-Object drumherum, wo dann der Name gespeichert wird, die Energie und die Position.
Ja, und das ist also prinzipiell auch die eigentliche Schnittstelle, die man jetzt erfüllen muss. Also wenn man in Python seinen eigenen Client schreiben will, ist diese Bewege-Methode das Einzige, was aufgerufen wird. Und die return die Destination. Und alles, was man darin macht, ist einem selbst überlassen. Und die Python-Implementierung kann man dann quasi zum Beispiel über unsere GUI oder einfach so an den Server dran
machen. Für dich vielleicht interessant, Martin, es gibt schon Apple-Implementierung. Ich habe spaßeshalber auf dem Apple II sowohl einen Server als auch einen Client implementiert. Sehr rudimentär ist noch, macht man nicht einmal alles, was da beschrieben ist, aber den Client habe ich in weniger als einem Arbeit im Assembler natürlich auf der 16.02 hingekriegt. Und zumindest überlebt er ein paar Schritte lang. Ja, und also die Sache, wenn die mal aufgeräumt ist, werden wir auch veröffentlichen. Und ich denke, es ist auch eine gute Idee, wenn Leute einfache Sourcen machen, erste Gehversuche, dass man vielleicht den Weg findet, die zu verlinken oder anzubieten als mögliche Referenzen. Ist natürlich ganz klar, dass in einem Wettbewerb, wenn einer anfängt, so richtig reinzuhacken in seine superintelligente Beast-Logik, dass er die vielleicht nicht veröffentlicht. Haben wir aber nichts dagegen. Ja. Nein, muss er nicht freigeben. Das Beast läuft ja auf dem eigenen Rechner, entsprechend muss er es nicht weitergeben. Also insofern ist GPL sogar fair.
Ich habe angefangen, den Proxy zu schreiben, dass man vom Socket auf Serie runterkommt. Und in dem Zug habe ich dann auch angefangen, schon eine kleine Basic-Implementierung zu machen. Also es ist so ein Eck. Eine Fourth-Implementierung ist in Arbeit.
Ja, aber dann hat es an der String-Bibliothek ausgebissen.
Aber da fühle ich mich jetzt als Assembler-Programmierer wieder richtig nackt. Ich habe gar keine String-Funktion gebraucht. Ich habe nur 25 Bytes, wo es drin steht.
In Klammer 8 ist Inter Character wahrscheinlich dann.
Ja.
Wenn man zum Schluss baut.
Ja, also.
Und das dazu haben wir nicht.
Du kriegst halt den Charakter. Klammer Affe ist ein ASCII 64. Okay. Und dann kannst du den Basic genauso ansprechen. Ja. Also, ich meine, was auch interessant ist für Leute, die jetzt den Client nicht richtig drauf scharf sind, es ist durchaus auch denkbar, dass man reine Visualisierungsclients macht. Ja. Weil was auch noch entstehen muss, oder sollte, oder schön wäre, wenn es entsteht bis nächstes Jahr, ist eine Public-Viewing-Version, wo man das Gesamtspielfeld an die Wand werfen kann, oder zumindest einen großen Ausschnitt davon, und dann die Viecher rumgießen und sich gegenseitig fressen. Und dann müssen Leute unten mit Fähnchen und Deutschland und Vuvuzela sitzen und Biester anfeuern.
Und auch voraussehen, ohne dass man mitspielt.
Ja, oder vielleicht irgend so ein Grafikfax, der das unbedingt aus 3D machen will, mit richtig flatternden Schnitzeln. Machen alles nichts dagegen.
Also im Grunde hätten wir ja hier schon so eine Ansatz.
Achso, das ist eh sowas.
Ja, das ist der Server. Also, ich könnte auch verfügbar machen, dass sich jemand vielleicht nur zum Zuschauen verbindet und dann die gesamte Karte sieht. Wir sind jetzt dann auch noch im Anschluss am Stand draußen
genau, Stand 4, verfügbar. Das ist das, die Ecke. Und ich habe eine alte Sum mitgebracht, da habe ich Python drauf. Wir können gleich mal kurz gucken, ob das da auch schon läuft. Weil es irgendwo dahin kriegen. Ja, ich denke, das ist äußerst spannend und eine einfache Geschichte, die bestimmt Spaß macht. Und wir freuen uns, wenn das aufgegriffen wird und wir im nächsten Jahr schon ein paar Biester sehen können. Naja, kein Benchmark, aber es gibt einen
Wettbewerb. Benchmark für
hier. Genau.
Ja, also wobei es mehr ein Benchmark für die Programmierleistung als für die Geschwindigkeit sein soll. Und was mich sofort an dem Thema hier fasziniert hat, deswegen bin ich das Fall selbst so darauf eingestiegen, ist, dass es prinzipiell so einfach ist, dass es auch mit dem ZX81 im Grundausbau machbar ist. Ja.
vielleicht ein bisschen hackig, aber machbar. Das heißt, wir können es mit jedem Rechner, den wir da draußen stehen haben, machen.
In 3D und 4D und 5D.
Ja, so wunderbar. Ja, gehen wir sie noch durch. Ja. Vielen, vielen Dank. Wer Fragen hat, kann noch zum Stand kommen. Wir sind ja mal kurz lüften, bitte.